Ich sehe, wie viele andere Menschen natürlich, es ist eine komplette Zumutung gerade, überhaupt sich in dieser Welt zu bewegen, die in so vielen Stellen schmerzhaft wird und kollabiert und so viel Leid produziert. Und ich glaube, oder ich sehe ganz, ganz große Notwendigkeit, da zu unterscheiden, für wen das gerade zu viel ist.
Salon 5.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer ganz, ganz besonderen Folge von Aktion Klima. Ich bin Marlene, Jugendreporterin von Salon 5 und mir gegenüber ist heute Luisa Neubauer. So schön, dass du da bist.
Schön, hier zu sein.
Ich freue mich ganz doll. Und du bist, denke ich, jemand, den unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht groß vorstellen muss. Als Klimaaktivistin bist du seit Jahren immer wieder in der Politik, im Fernsehen und auch in allen möglichen Podcasts zu Gast. Und heute eben auch bei uns. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Denn wir wollen heute über ein Thema sprechen, was trotz aller aktueller Krisen und geopolitischer Spannung sehr viel mehr Aufmerksamkeit verdient, finde ich. Es geht nämlich um die Klimapolitik von Friedrich Merz, unserem noch relativ neuen Bundeskanzler. Aber wir fangen erstmal bei dir ganz persönlich an, Luisa. Was hat sich denn an deinem Leben verändert, seitdem Merz Kanzler ist?
Ich gehe mehr laufen, weil ich mehr politische Frustrationen zu verarbeiten habe. Und meine Arbeit hat sich verändert. Also als Aktivistin probiere ich ja mit vielen anderen zusammen, Politik und Öffentlichkeit zu bewegen. Und dabei geht es ja gar nicht darum, dass Friedrich Merz macht, was mir persönlich gefällt, sondern sich an Klimaziele hält. Und das heißt, seit er im Amt ist, sind wir auf jeden Fall noch viel aktiver auf der Suche nach Menschen, auf die er möglicherweise hören würde. Weil das ist leider für viele nicht ganz klar. Wer ist eigentlich jemand, der auf den Friedrich Merz in Sachen Klima hört? Denn scheinbar hört er nicht auf die gängigen Klimaforscherinnen und ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse.
Ja, erschreckend. Und du hast es ja eben schon angesprochen, dass sich auch bei in eurem Aktivismus etwas verändert hat. Hast du oder habt ihr euch dann ein bestimmtes Ziel für euren Klimaaktivismus während Merz Kanzlerschaft gesetzt?
Ja, einige kommen jetzt ja irgendwie zu dem Schluss, dass Klima gerade nicht so ein Thema ist und dass wir vielleicht jetzt einfach andere Sachen machen. Und ich hätte auch Bock auf ein paar Jahre Pause. Ich habe auch andere Dinge, die mich in meinem Leben bewegen, aber so funktioniert die Welt ja nicht. Das Klima wartet nicht, bis wir einen anderen Kanzler haben oder bis wir wieder irgendwie weniger zu tun haben, sondern wir gucken auf die heißeste Legislatur, die es jemals in der Bundesrepublik gegeben hat. Und auf die müssen wir uns einstellen. Wir müssen darauf reagieren. Und für die nächsten 4 Jahre ist auf jeden Fall klar, dass wir verhindern müssen mit aller Kraft, dass wir an diesem entscheidenden Punkt der Energiewende, wo wir sind, jetzt diesen Merzschen Abbieger machen Richtung Erdgasexpansion, weil das ist ja scheinbar, was Friedrich Merz gerne wünscht. Und das wäre natürlich fatal, dass man jetzt gerade in völlig absurden Ausmaßen Erdgaskraftwerke baut und Handelsverträge abschließt und LNG-Terminals aufsetzt, die uns weiter reintreiben, die Klimakrise weiter abhängig machen von fossilen Autokraten, die uns Erdgas liefern sollen und weiter wegkommt von einer echten Energiewende.
Ja, du hast gerade schon die erste Kritik an Merz Maßnahmen vorgenommen. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und vergleichen, obwohl die Klimakrise nicht auf uns wartet, wem war denn jetzt die Klimakrise wichtiger? Der aktuellen Regierung, also unter Friedrich Merz, oder der von Olaf Scholz? Vielleicht auch gerade im Hinblick auf den Koalitionsvertrag, der ja Ausblick gibt, was die Regierung in puncto Klima so vorhat oder auch nicht.
Das ist ehrlicherweise kein Vergleich. Also die Ampel hat einen schlechten Ruf und aus verschiedenen Gründen sind Menschen mit ihr unzufrieden. Darauf müssen wir gar nicht eingehen. Aber die Ampel hat sich ja tatsächlich vorgenommen gehabt, in ganz neuem Ausmaße Klimaschutz und vor allem die Energiewende voranzutreiben. Und bei aller Kritik hat sie das ja tatsächlich auch in weiten Teilen geschafft. Also die Energiewende ist schneller. An ganz vielen Stellen war das für uns zu wenig. Wir haben gesehen, es war oft nicht gerecht genug. Und wir haben gemerkt, dass auch gute Klimakonzepte nicht wirken, wenn der politische Diskurs polarisiert, wenn die Regierung so verstritten ist. Aber das war ja immer ein Blick nach vorne, den die Ampel gerichtet. Die Ampel hat immer einen Blick nach vorne gerichtet. Oder zumindest weitgehend. Und was wir jetzt erleben, das ist halt auf eine bedrohliche Weise historisch das allererste Mal, wenn man das so sagen kann, in der in der Geschichte der Bundesrepublik, dass eine Regierung sagt ganz offensiv, wir wollen weniger Klimaschutz machen als unsere Vorgängerregierung. Und das, während die Klimakrise ja immer mehr von uns abverlangt, ist wirklich, das ist problematisch. Und dazu kommt so ganz praktisch ein Kompetenzproblem, dass man sich wirklich gerade fragen muss, wer in der Bundesregierung hat eigentlich die notwendige Klimakompetenz, um diese ja teilweise wirklich hochkomplexen und komplizierten Verfahren in der Energiewende, in der Verkehrswende zu durchdenken und vor allem mit und vorauszudenken, worauf wir uns einstellen können. Das ist, ne, das ist, war anscheinend ja wichtig für die GroKo. So eine Art fluide Besetzung zu machen, also Leute aus der Wirtschaft dazu zu holen. Aber sie haben es ja bisher völlig verpasst, Menschen mit einer, ja, ökologischen Expertise an entscheidende Stellen zu setzen. Also, ne, wir haben jetzt einen Umweltminister, der ganz am Anfang seiner Amtszeit erstmal feststellen muss, er müsse sich nochmal in die Materie einarbeiten. Das ist irgendwie charmant und reflektiert von ihm, aber natürlich irgendwo ein Drama. Es geht um eine Krise, die seit einem halben Jahrhundert immer komplizierter und aufwendiger wird, wo wir die Leute zusammenholen müssen, die sich da jetzt gerade am allerbesten auskennen. Und die findet man gerade in den Machtzentren der neuen Regierung halt ja praktisch gar nicht.
Ja, du hast ja gerade schon festgestellt, dass die neue Regierung da irgendwie ein Personalproblem in puncto Klimabekämpfung oder Klimawandelbekämpfung hat. Ja, und eine Sache hat mich persönlich ganz besonders schockiert, und zwar gab es ja jetzt Veränderungen auch an der Stelle des Sonderbeauftragten beziehungsweise der Sonderbeauftragten für internationale Klimapolitik, die ja die ehemalige Außenministerin Annalena Baerbock eingeführt hatte. Die wurde nämlich, ja genau, wieder gestrichen. Was hältst du von dieser Entscheidung?
Ja, das ist ein totales Drama. Also ich kann das versinnbildlichen. Ich habe gestern auf einer internationalen Klimakonferenz gesprochen, die wurde in Berlin veranstaltet von der Robert-Bosch-Stiftung. Und da waren Energie-, Klima- und Umweltminister aus etlichen, gerade pazifischen Staaten, aus Subsahara-Afrika eingeladen. Und die kamen zu mir und die sagen, sie wissen ja nicht mehr, an wen sie sich wenden sollen. Und das sind Staaten, die seit jetzt Jahren Gott sei Dank ein gutes Verhältnis zur Regierung aufgebaut hatten, die mit der ehemaligen Staatssekretärin für internationalen Klimaschutz, Jennifer Morgan, einfach ein sehr, sehr gutes Verhältnis hatten, die jetzt sagen, wenn wir jetzt eine E-Mail schreiben wollen an die Regierung, an wen schreiben wir das? Weil wir nicht mehr wissen, wer da für uns verantwortlich ist. Und es droht jetzt genau das einzutreten, wovor man sich immer gefürchtet hat, nämlich eine Verantwortungsverschieberei, ein sich klein machen, auch gerade vor internationalen Verantwortlichkeiten. Da gibt es ja einfach eine riesengroße Staatengemeinschaft, die gerade sehr genau auf Deutschland guckt. Und wo wir gefragt sind zu liefern. Weil also hinter der Klimakrise steckt ja jetzt multilateral gesprochen eine riesengroße Vertrauenskrise. Weil mittlerweile weite Teile des sogenannten globalen Südens sich fragen, also sozusagen sich sehr berechtigterweise verarscht vorkommen. Weil die sagen, der globale Norden macht seit einem halben Jahrhundert Versprechen darüber, was sie alles tun wollen, um Lebensgrundlagen zu schützen, um die Heimaten der Menschen zu schützen, die in meisten Fällen überhaupt nichts für die Klimakrise können und ja aber als allererstes betroffen sind. Und all diese Versprechen gilt es hier einzuhalten. Und stattdessen sehen wir eben, dass ein Versprechen nach dem anderen jetzt mal wieder gebrochen und unterwandert wird. Und das sorgt ja nicht nur dafür, dass Menschen ganz real ihre Lebensgrundlagen verlieren und nicht mehr dort leben können, wo sie irgendwie aufgewachsen sind, wo ihre Vorfahren gelebt haben, sondern es sorgt auch dafür, dass man sich im schlimmsten Falle voneinander abwendet und aufhört, aufeinander zu setzen, weil, ne, wie viele gebrochene Versprechen möchte man noch auf sich sitzen lassen? Wie oft möchte man sich noch irgendwelche schönen Reden anhören von irgendeiner globaler Verantwortung, um dann wieder festzustellen, dass man dann doch zu kurz kommt, wenn es ums Konkrete geht.
Und du hast jetzt ja schon sehr deutlich gemacht, dass der Klimawandel besonders auch für uns Industrieländer irgendwie eine globale Verantwortung bedeutet. Und der Koalitionsvertrag sieht ja jetzt aber Streichung von Geldern für die Entwicklungspolitik vor. Wie hängen denn Entwicklungspolitik und die Bekämpfung der Klimakrise zusammen? Oder wie würdest du das bewerten, diese Entscheidung?
Naja, es ist kurzsichtig, es ist ignorant und ehrlicherweise, also ich kann verstehen, dass Menschen aus anderen Teilen der Welt mittlerweile extrem frustriert und abgenervt auf Länder wie Deutschland gucken. Und ich glaube, das ist wichtig, also es ist, glaube ich, wichtig, das in den Kontext zu rücken. Deutschland ist eins der reichsten Länder der Welt, aber ist auch eins der reichsten Länder der Welt geworden, weil wir Teil sind von einer oder ja, Teil sind von einem globalen Ausbeutungsmechanismus, wo sich wenige Länder bereichern durch die Ressourcen von vielen anderen Ländern. Das ist ne, der Zusammenhang ganz banal von Wohlstand und Kolonialismus. So. Und die Klimagerechtigkeit ist ja so ein großes Wort, das wird viel genutzt, aber es das heißt ja, wenn man es runterbrechen würde, könnte man ja sagen, Klimagerechtigkeit heißt einfach nur, dass wir uns in die Augen gucken und gegenseitig unsere Menschlichkeit akzeptieren und unsere Menschenwürde anerkennen und feststellen, alle Menschen sollten das Recht haben, in Sicherheit und Freiheit zu leben, egal wo sie herkommen. Und als ein Land, was massiv davon profitiert hat, dass es anderen Menschen eben tendenziell schlechter geht und ihre Lebensräume zerstört würden durch globale Handelsstrukturen, wäre es ja das Mindeste, dass wir jetzt in dieser Zeit, wo wir uns alle treffen auf Konferenzen, wo wir uns alle besuchen können, wo wir nicht mehr sagen können, wir wussten das doch nicht, es wäre ja das Mindeste, dass wir jetzt unseren Teil tun, um ein bisschen von diesem Unrecht auszugleichen, wieder gut zu machen. Deshalb wird ja im globalen Süden, insbesondere da, mittlerweile auch von Reparationen gesprochen, dass man sagt, es geht wirklich darum, etwas auszugleichen. Und selbst, und das ist der wichtige Punkt, selbst wenn man sagen würde, ja, mir ist es völlig egal, wie es Menschen an Orten geht, ich lebe hier für mich, me, myself and I und Germany first and the world second und all was, angenommen, einem wäre völlig egal, irgendwelche moralischen oder Gerechtigkeits Paradigmen in dieser Frage. Selbst dann hätte ein Wirtschaftsstandort Deutschland ein Interesse daran, ganz egoistisch gesprochen, dass die Welt sich in stabilen Bahnen bewegt, weil das gut für die Wirtschaft ist, ganz banal. Menschen, denen es gut geht, die kaufen irgendwelche deutschen Exportprodukte. Das heißt, selbst ohne irgendeine moralische Implikation dahinter, wäre es auch in der Friedrich-Merz-Logik im Interesse Deutschlands, dass extreme Armut in der Welt beendet wird, dass wir nicht Kriege und Konflikte befeuern, dass Menschen nicht vor ihren Heimaten fliehen müssen, weil die unbewohnbar wären. Selbst dann sollten wir das sagen, wäre das ein Imperativ, den man fahren könnte. Und wenn man in diesem Augenblick dann sagt, wir kürzen Zusammenarbeit, wir kürzen Gelder, die ja nicht irgendwie, ja, also die ja sozusagen zugesagt wurden in der Vergangenheit, womit Länder kalkuliert haben, ja, dann muss man sich fragen, wer hier diese Politik berät und mit welcher, ja, und was sich dabei gedacht wird.
Ja, und jetzt sind wir ja schon beim schwierigen Thema Finanzen und Klima. Und da würde ich gerne noch anknüpfen, auch jetzt wieder zurück in Bezug auf Deutschland. Die letzte Regierung hat ja noch zusammen mit Merz und der CDU 100 Milliarden Euro für Klimaschutz und Infrastruktur locker gemacht, das sogenannte Sondervermögen. Reicht das überhaupt und ist das eine glaubwürdige Klimapolitik?
Also dazu muss man, glaube ich, immer wieder betonen, das Geld wurde möglich gemacht, nicht von der CDU zwangsläufig, sondern tatsächlich ja von den Grünen. Also das wurde ja erkämpft und verhandelt. Das war ein Deal, da gab es, also da muss man tatsächlich der Opposition danken, dass sie das in die Waagschale geworfen hat. So, es ist natürlich erstmal gut, wenn Geld zugesagt wird. Es gibt zwei Haken. Das eine ist natürlich, das Geld ist viel zu, also der Betrag ist viel zu gering. Nur um das ins Verhältnis zu setzen, ne, das sind 10 Milliarden ungefähr pro Jahr, 10 Milliarden Euro pro Jahr, die jetzt in Klimaschutz gesteckt werden sollten. Das ist gut. Institute rechnen aber von ungefähr 70 bis 100 Milliarden, die es eigentlich pro Jahr bräuchte, für Klimaschutz. Und wir stecken auch jedes Jahr etwa 50 Milliarden in fossile Subventionen. Das heißt, wir geben bis heute viel, viel mehr Geld aus, die Klimakrise voranzutreiben, als um sie zu bekämpfen, was natürlich eine Logik ist, die nicht ganz aufgeht. So, es gibt aber noch einen zweiten Haken, jenseits der Frage, wie viel Geld das ist. Und zwar, dass wir feststellen, es gibt so eine progressive Tendenz, für die Bereitstellung von Geldern zu kämpfen und dann nicht gut genug dorthin zu gucken oder darauf zu gucken, wie diese Gelder ausgegeben werden. Nur dass Geld bereitgestellt wird, ändert ja noch nichts an unserer gelebten Wirklichkeit. Die Gelder müssen dann entsprechend ja, verortet werden, ausgegeben werden, eingesetzt werden. Und da merken wir, sind noch ganz schön viele Fragen offen. Also da glaube ich, muss man vorsichtig sein, sich nicht zu früh zu freuen. Und wir haben jetzt ja schon gehört aus diesen ersten Verhandlungsrunden der neuen Regierung, dass es auf jeden Fall auch so ein bisschen die Überlegung gab von Seiten des Finanzministers Lars Klingbeil, ja, mit den Geldern so auch so ein bisschen rumzufummeln in gewisser Weise, ne? Und dann doch vielleicht dieses Klimageld so rumzuschieben, dass es andere Haushaltslücken nochmal stopft. Und das wäre natürlich the worst case.
Ja, du hast ja gerade durchgehen lassen, es fehlt irgendwie so ein bisschen an konkreten Klimaschutzmaßnahmen trotz Investitionsfonds. Und man muss ja aber auch sagen, dass Merz und seine Regierung trotzdem noch am Ziel der Klimaneutralität bis 2045 festhalten. Glaubst du, dass Deutschland dieses Ziel auf diesem Weg erreichen wird? Und reicht das überhaupt bis 2045?
Gute Fragen. Also das eine ist nein. Also laut dem Pariser Klimaabkommen müssten wir deutlich früher klimaneutral werden. So, darüber muss man natürlich eigentlich viel mehr debattieren, also sagen, da müsste man viel mehr drüber reden, dass wir hier uns irgendwie für Ziele feiern lassen, die aber eigentlich gar nicht dementsprechend, was wir international versprochen haben. So, und dann ist natürlich das große Problem, oder, und dann stellen wir fest, es liegt ja nicht daran, ob ich das glaube, ob wir das einhalten, sondern wir müssen da auf die Expertise der Wissenschaft gucken und die sagt ganz klar, also in verschiedensten Formationen sagen da wissenschaftliche Stimmen, wenn man das durchrechnet, geht es halt nicht auf. Und das ist ja eben einer der Grundprobleme des Koalitionsvertrags. Man schenkt den Leuten halt eben keinen reinen Wein ein. Man sägt denen ja, kein Problem, durchatmen, wir machen Klimaschutz und dann kommen wir in unsere Klimaziele, aber stellt dann überhaupt nicht in Ansätzen einen Maßnahmenkatalog vor, wie man diese Klimaziele einhalten könnte. Und damit passiert ja das, was so ein bisschen die Tragik der vergangenen Klimapolitik ist, nämlich man macht irgendwie große Ziele und kurz bevor man die Ziele eigentlich hätte erreichen müssen, stellt man fest, dass man die letzten Jahre vercheckt hat, genug zu tun, wundert sich, schwächt die Ziele ab und verbringt weitere Jahre damit, sagen Maßnahmen zu blockieren. Und das ist ja nicht nur ein Emissions- und ein Klimaproblem und das ist nicht nur gruselig im Sinne der Klimakatastrophen, die auf uns zukommen, es ist eben auch eine Glaubwürdigkeitsfrage. Also wie glaubwürdig kann eine Regierung sein, die sich Ziele setzt und dann einen Plan vorlegt, der vorsieht, diese Ziele zu verpassen?
Und was würdest du sagen, muss denn Merz deiner Meinung nach jetzt besser machen, was bisher nicht so gut lief?
Ja, das Wichtigste wäre, im Konkreten, also wirklich ganz in Emissionen gesprochen, das Allerwichtigste wäre einmal ein Ausstiegsverfahren vorzulegen für Kohle, Öl und Gas. Also wie plant man in den nächsten, mittlerweile sind hier nur noch 20 Jahre bis 2045, aus Kohle, Öl und Gas auszusteigen, sodass Klimaziele eingehalten werden können. Und das geht natürlich nicht, wenn man parallel durch die Lande zieht und sagt, wir bauen jetzt hier ganz, ganz viele neue Gaskraftwerke auf, die wir gar nicht brauchen. Das ist das eine. Und das hat dann natürlich ganz viele infrastrukturelle Konsequenzen. Also dann müssen die Netze ausgebaut werden, aber auch Speicherkapazitäten. Da muss man sich überlegen, wie viel Strom verbrauchen wir und wo kann auch Strom eingespart werden. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich die Frage der Finanzen. Also es gibt bisher überhaupt gar keine seriöse Kalkulation in Sachen Finanzen, die mir aufgezeigt hat, wie wir das eigentlich alles bezahlen wollen. Also eine Klimatransformation ist teuer, dafür braucht es Geld, aber vor allem wird jetzt zunehmend richtig teuer die Klimakatastrophe. Also eine so eine saftige Hitzewelle, wie wir die 2019 zum Beispiel oder 2018 hatten, die kostet im Bundeshaushalt laut relativ konservativer Berechnung 15 Milliarden Euro. Da steht aber nirgendwo geschrieben, das plant man überhaupt nicht ein. Woher soll das Geld kommen? Man denke an die Ahrtalflut, eine Flut, die sagen, in dem Ausmaße durchaus nochmal wieder, sagen, öfter in Deutschland auftreten könnte. Die hat einmal eben über 30 Milliarden Euro gekostet. Und das heißt, ne, und Versicherungen sagen jetzt schon, hey Leute, wir können überhaupt, also viele Grundstücke überhaupt nicht mehr versichern. Das ist aber natürlich ein Riesenproblem, weil das sind ja auch oftmals die Absicherungen von Privatpersonen, ne? Menschen, die sich mal ein Haus gekauft hatten, die auf dieses Haus gesetzt haben als Altersabsicherung. Die jetzt merken, okay, scheiße, ich lebe in einem Risikogebiet und meine Versicherung sagt, sie will das nicht mehr versichern. Das, ne, noch ein größeres Problem haben natürlich zum Beispiel Landwirte und all diese, das sind sehr tiefgreifende und existenzielle Fragen, auf die eine Regierung einwirken muss und Antworten finden muss. Und das geht ja aber nicht, wenn man letztendlich zumindest zwischen den Zeilen die ganze Zeit leugnet, wie schlimm es eigentlich ist und wie gefährdet wir sind. Und das verstellt ja auch dramatischerweise den Blick auf all die Potenziale, die es gibt in einem richtig guten Klimaschutz, in einer richtig guten Klimaanpassung. Also es wäre einfach toll, wenn unser Verkehr nicht nur klimaneutraler wäre, sondern auch sicherer. Und das hängt ja oft zusammen. Dort, wo Kinder auf Fahrrädern besser geschützt werden, fahren Menschen mehr und besser Fahrrad, aber Kinder sind eben dann auch sicherer. Es ist bei ganz, ganz vielen Klimaschutzmaßnahmen sind es auch die reale Möglichkeit, die Lebensqualität von Menschen zu verbessern. Aber all diese Debatten werden nicht geführt, solange eine Regierung in ihrer Agendasetzung, in ihrer Rhetorik, in ihren großen Reden immer wieder den Eindruck erweckt, fürs Klima ist gerade keine Zeit. Und währenddessen fragen ich und viele andere Menschen sich, ob unsere Großmutter durch diesen Sommer kommt.
Ich habe das Gefühl, wenn ich mir das anhöre, da kommen jetzt so viele Krisen auf uns zu, die irgendwie gelöst werden müssen. Und Klima steht ganz unten auf der Agenda der Regierung. Schon beim ersten Blick aufs Handy heute Morgen haben sich die Einmeldungen der Tagesschau bei mir gerade so gestaut über die Nacht. Und die Gleichzeitigkeit dieser vielen aktuellen Krisen, also die Eskalation im Nahen Osten, die Umbrüche in der Weltwirtschaft, vor allem durch die USA und der Ukraine-Krieg direkt vor der Haustür, all das scheint mir momentan eine ganz schön große Herausforderung für unsere Regierung zu sein. Aber was hat denn deiner Meinung nach jetzt ganz akut Vorrang, die Bewältigung solcher geopolitischer Krisen oder das Klima?
Ich halte gar nichts davon, Krisen gegeneinander auszuspielen. Und dass wir als, sozusagen als Deutschland oder als die Bundesregierung sich mit aller Kraft einsetzen muss für Frieden und Sicherheit von Menschen, die gerade irgendwie vor Bomben fliehen, ist doch keine Frage. Ich glaube, nur wenn eine Regierung an den Start geht im Jahr 2025, im Licht all dieser Krisen, und dann meint, sagen, oder sich dann davor versteckt, die Kompetenzen aufzubauen, viele Krisen anzugehen und für all diese Krisen Raum zu machen und sie dort auch zusammenzudenken, wo sie ja zusammenhängen, dann glaube ich, muss man sich als Regierung überlegen, ob man da in der richtigen Position ist. Weil diese Zeit, wo man so eine Krise nach der anderen ganz gemütlich abarbeiten konnte, die ist einfach vorbei. Und das heißt, und dafür muss man eben auch Regierungspolitik neu denken und Regierungsverantwortung neu denken und sich überlegen, okay, wie rüsten wir uns so aus, dass wir die Möglichkeit haben, diesen Krisen gleichermaßen entgegenzuwirken und sie nicht noch im Zweifel gegenseitig voranzutreiben. Wir wissen das, ne? Jedes Jahr, in dem man eben Klimaschutz vernachlässigt, produzieren wir letztendlich indirekt neue Klimakatastrophen, die uns übermorgen dann vor ganz neue Herausforderungen stellen. Und ich Nicht, also ich bin sozusagen, ich habe das Gefühl, wir behandeln eine Regierung so, als wäre es sozusagen dann in diesem Fall so ein Trupp von Freiwilligen, die sich bereit erklärt haben, mal eben so ein paar Probleme zu lösen. Und wenn sie es halt nicht so gut machen, sagt man, ach ja, never mind, es war ja auch irgendwie alles viel. Nein, das ist eine Regierung, die alle Menschen, die sie möchte, für bestellen kann, einberufen kann, die alle Möglichkeiten hat, sich fortzubilden, sich auszubilden, sich neue Konstellationen zu überlegen, sich neue Institutionen zu überlegen. Und wenn man merkt, oh, das wären ganz schön viele Krisen gerade und wir wissen gar nicht, wie wir denen gerecht werden können, um Gottes Willen, in der Welt, setzt euch hin, Leute, und macht euch einen Plan, wie ihr das vorhabt, anzugehen. Und ich glaube, da gibt's auch eine, oder ich sehe, da gibt's auch eine öffentliche Verantwortung, nicht andauernd Ausreden zu bauen, warum eine Regierung das gerade nicht schafft. Klimaschutz ist nicht ein Hobby oder eine Wohltätigkeitsveranstaltung, das ist völkerrechtlich verpflichtend. Und da kann die Regierung sich nicht vordrücken. Das hat das Verfassungsgericht ja zuletzt festgestellt. Und genau das muss man in meinen Augen auf allen Ebenen einfordern. Und ich sehe auch, also ich sehe, wie viele andere Menschen natürlich, es ist eine komplette Zumutung gerade, überhaupt sich in dieser Welt zu bewegen, die in so vielen Stellen schmerzhaft wird und kollabiert und so viel Leid produziert. Und ich glaube, oder ich sehe ganz, ganz große Notwendigkeit, da zu unterscheiden, für wen das gerade zu viel ist. Und wer denkt, oi, damit komme ich nicht klar, was ich total verstehen kann, dass man so fühlt. Aber dann sollte man nicht in der Regierung in der Verantwortungsposition sein. Dann sollte man sich da reflektieren und sagen, ey, ich überlasse das anderen, die sich das zutrauen.
Und ich finde, man hat in deinen Worten eben rausgehört, wie sehr auch dich das emotional betrifft. Und ja, wie verzweifelt du dann irgendwie auch in all den Jahren Aktivismus trotzdem noch feststellst, dass wir 2025 jetzt in dieser Situation sind. Ist es nicht für dich auch manchmal persönlich super viel, dich jeden Tag damit auseinandersetzen zu müssen?
Ja, komplett. Also ich war ja nicht immer Klimaaktivistin und ich hatte auch mal ein anderes Leben. Und ich finde es super hart. Ich finde es auch hart zu sehen, dass so viele Leute, die mir vor 5 Jahren irgendwie noch hoch und heilig versprochen haben, dass sie jetzt Klimaschutz machen wollen, irgendwie aus der Politik oder aus der Wirtschaftswelt, sich jetzt irgendwie auch gerne mal komplett wegdrehen und sagen, ach nee, die Phase ist ja vorbei. Und das ist schon krass, weil das waren ich erlebe gerade auf einer ganz neuen Ebene, auf wie man eigentlich setzen kann und auf wie man nicht setzen kann. Und wer dann im Endeffekt da ist, wenn es hart auf hart kommt und wer nicht. So, und gleichermaßen würde ich es nicht anders machen wollen. Ich finde es nicht, also ich erlebe ja bei meinen Freundinnen und Freunden in meinem Umfeld, ich sehe ja und ich fühle ja, wie hart es ist, sich gerade irgendwie in der Welt zu bewegen und in die Welt zu gucken und irgendwie nur aufs Handy zu gucken, ist irgendwie schon painful. Und ich habe bisher keinen besseren Weg gefunden, damit umzugehen, als sich in den Wind zu stellen und zu sagen, okay, dann krempeln wir mal die Ärmel hoch und probieren, was zu verändern und was zu bewegen, ob es ganz klein ist oder ganz groß ist. Also gar nicht nur aus dieser Idee heraus, dass die Welt irgendwann mal besser wird, sondern auch aus dieser ganz praktischen Feststellung heraus, solange wir leben werden, wird es irgendwie Klimakatastrophen geben und andere Katastrophen. Und ich glaube, eines der besten Investitionen, die man in diesem Moment machen kann, in sich selbst und in seine eigene ganz persönliche individuelle Existenz, ist sich zu überlegen, wie man vorhat, in dieser Welt zu bestehen. Emotional und menschlich und empathisch. Und ja, und da glaube ich, ist Aktivismus und Engagement und Nächstenliebe und Hingucken eines der Dinge, von dem ich da auf das ich da am allermeisten setze.
Das klingt total schön. Und ich finde, das ist auch schon die perfekte Überleitung, um ja das Gespräch so schön es war, so ein bisschen zu Ende zu bringen. Du hast ja gerade schon für dich persönlich gesagt, was deine Schlussfolgerungen aus deinem Aktivismus sind. Was würdest du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die ja auch jünger sind und sich vielleicht noch nicht so viel engagiert haben, aber es gerne würden, mitgeben? Was kann man tun, wenn man für sich feststellt, hey, ich möchte mich auch eben, wie du es so schön gesagt hast, in den Wind stellen und die Situation nicht akzeptieren?
Das Erste ist, ich glaube, sich nicht einschüchtern zu lassen von der Größe der Krisen. Niemand muss alles machen. Niemand muss überall sein. Niemand muss alles besser machen. Aber alle können ganz bisschen was machen. Und das ist so ein ganz altes Sprichwort, was schon sagt, ne? Es ist nichts ist gefährlicher, als nichts zu machen, wenn man nicht alles machen kann. Und wir brauchen nicht Superhelden, die irgendwie die großen Dinge auf einen Tag für uns lösen. Wir brauchen ganz normale Leute, die sagen, ey, ich gucke dahin, ich gehe dahin, ich mache diesen einen Schritt, ich stehe von der Couch auf, ich gehe zu diesem einen Treffen, zu dieser einen Veranstaltung, ich antworte auf diese eine E-Mail. Und dann, glaube ich, ist es wichtig, Freunde mitzunehmen oder Freunde zu finden und sich mit Menschen zu umgeben, die man toll findet und die man mag und die einen inspirieren. Damit man dabei bleibt und nicht irgendwie abspringt. Und ich glaube, das Letzte wäre dabei dann Spaß haben. Nicht immer, muss nicht immer und überall Spaß haben, wenn man sich einsetzt. Manchmal kann es auch nervig sein und dann geht man einfach hin, das Pflichtgefühl. Aber es sollte irgendwo Spaß machen. Man sollte irgendwo denken, das ist toll und ich habe eine gute Zeit. Weil das ist ja, wie wir unser Leben verbringen, ne? Das ist jetzt unser Leben. Und wir müssen irgendwas daraus machen. Und wir wissen nicht, ob es alles gut wird und ob es alles besser wird, aber wir können sicherstellen, dass wir jetzt das Richtige machen und es später nicht bereuen, weil wir auch eine gute Zeit dabei gehabt haben.
Den Spaß bei den Sachen nicht zu vergessen, ist manchmal schwierig und härter, als man denkt. Ich denke, du weißt das vielleicht am besten von uns allen. Aber ich glaube trotzdem, dass ich auf jeden Fall den Auftrag sehr gerne annehme und mitnehme. Und ich hoffe natürlich, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen das ähnlich und haben sich da inspiriert gefühlt und vielleicht auch ein bisschen emotional abgeholt, wenn man gerade mal wieder verzweifelt auf der Tagesschau rumliest. Ja, jetzt haben wir ganz schön viel gequatscht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich denke, wenn es ums Klima geht, gibt es noch einiges zu tun. Das verfolgen wir natürlich gespannt. Und wenn ihr up to date bleiben wollt, egal ob Klima, Politik oder ganz normaler Alltag, dann folgt uns doch auf Instagram und TikTok. Da heißen wir Salon5_. Und als Jugendredaktion machen wir Journalismus von Jugendlichen für Jugendliche. Und wenn ihr vielleicht sogar mitmachen wollt, dann schreibt uns einfach eine DM oder spaziert mal an einem unserer Standorte vorbei. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibt skeptisch. Und damit auch ein Tschüss an dich, Luisa.
Tschüss.
Mission Klima. Salon 5.